Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcast. Flo wusste noch nicht, dass das Gerät bereits läuft. Und
doch, wusste ich. Ich wusste nur nicht, dass du den Anfang mit reinmachst.
Natürlich mache ich den mit rein. Ich habe vor ungefähr 40 Minuten eine SMS an Kaspar geschickt, der sich um diesen Podcast in Berlin kümmert und habe gesagt, ich schaffe diese Woche keinen Podcast, es ist zu stressig. Dann war ich nochmal bei dir, Flo, und habe gesagt, Flo, lass uns bitte einen Podcast machen. Flo hat überhaupt keine Lust. Mehrere Dinge möchte ich von dir jetzt wissen. Also erstmal, Flo, du bist offiziell der unbeliebteste Gast in diesem Podcast. Das ist schon mal sehr besonders.
Wer sagt das?
Ach, wenn du mit Flo mal redest, ist immer so ernst. Kannst ein bisschen lustiger sein. Flo ist immer so, der ist so streng.
Was?
Echt? Ich wollte die Laune einfach versauen von dir gleich von zu Beginn. Und in diesem Zimmer, also wo sind wir? Flo, sag du das am besten.
Wir sind in Kamischli. Eine kurdisch, mehrheitlich kurdische Stadt.
Na, ich
in
glaube,
Nordsyrien.
Das ist, glaube ich, so ein Viertel.
Viertel kurdisch? Ach so.
Also Viertel kurdisch, Viertel syrisch, Viertel.
Gerade sind wir durch eine Straße gelaufen mit ganz vielen Kirchen.
Genau, das
also
ist der syrische Teil.
Eine sehr diverse Stadt.
Abwechslungsreich als Stadt.
Abwechslungsreich.
Also ich.
Aber wir haben beide keine Ahnung von dieser Stadt.
Also, aber Kamischli liegt in Syrien. Alle kurdischen Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen und sagen, natürlich liegt es nicht in Syrien, sondern in Rojava. Das ist ein nicht anerkannter Staat, der große Traum der Kurden ist es ja, ein eigenes Land zu haben. Und das zieht sich eben durch Nordsyrien, Nordirak, ein Stück vom Iran und ein Stück von der Türkei. Und das sorgt natürlich, und diese Wünsche sorgen für sehr viel Konflikte, seit es eigentlich, glaube ich, Kurden und Türken gibt. Und genau, in dieser Stadt sind wir gerade. Die ist direkt an der türkischen Grenze. Also von hier, wenn du 500 Meter weit einen Stein werfen könntest, dann ist die türkische Grenze 500 Meter weit entfernt. Einen sogenannten Steinwurf. Ja. In diesem Zimmer befinden sich noch mehr Personen als eine. Flo ist hier und Michael Terhorst, der überaus attraktive Kameramann, der folgende Auszeichnung für diesen Podcast bekommen hat. Der langweiligste, der nie irgendwas sagt, der es geschafft hat, am Anfang dieses Jahres in einem Corona-Podcast einzuschlafen, während er sogar verkabelt war und sich beteiligen sollte an diesem Podcast. Und ich habe euch beide ja gefragt, habt ihr Lust, einen Syrien-Spezial-Podcast zu machen? Und ihr habt beide so reagiert, nee. Und Theos hat sogar gesagt, ich möchte nicht mitmachen. Und Theos guckt mich an und lächelt. Mehr macht er nicht. Und dann habe ich mich gerade gefragt, als ich relativ hektisch hochgerannt bin, um dieses Podcast-Gerät zu holen, mit dem wir dieses aufzeichnen, habt ihr dann gesagt, Alter, diese Podcasts von Thilo, Was machen wir denn da als Kameradepartner? Ja. Ich möchte das in Zukunft eigentlich nicht mehr machen. Habt ihr das dann besprochen?
Ja. Und dann habe ich noch gesagt, ich kann es ihm jetzt nicht ausschlagen, weil er mir ja zu Weihnachten seine ausrangierte PlayStation 4 Pro schenkt.
Das ist der einzige Grund, warum
du mir das ist der einzige Grund, warum ich nicht strikt Nein gesagt habe.
Kann ich dafür mehr als einen Podcast von dir erzwingen?
Nee.
Was?
Also komm, dann musst du mir schon die Fünfer schenken.
Oh, übel. So. Flo, der unbeliebteste Podcast-Gast und der gierigste von allen, wünscht sich eine PlayStation 5. Lass uns doch einfach ein bisschen darüber reden, wie Syrien ist und wie sich Syrien anfühlt. Ich meine, wir sind mitten in der Corona-Pandemie, 2 Wochen vor Weihnachten nach Syrien gefahren, darüber dürfen wir nicht so genau sprechen, was wir vorhaben, weil ich das noch nicht erzählen möchte, was wir da in dem Film vorhaben. Aber wir begleiten eine Person hier in dieses Land, die familiäre Verbindungen zu diesem Land hat. So, mehr möchte ich, das ist so der Rahmen, den wir geben können. Und wir haben uns für dich auch als Kameramann entschieden, Flo, weil kein anderer Zeit hatte.
Es war auch wieder sehr kurzfristig.
Haben wir aber drüber gesprochen. In Zeiten von Corona ist das Film, journalistische Inhalte fürs lineare Fernsehen sehr kurzfristig alles. Aber da warst du nicht dabei, es war gerade beim Mittagessen, als du Mittagsschlaf gemacht hast.
Ja.
Da haben wir drüber gesprochen, dass halt durch Corona alles irgendwie so, wir fahren morgen nach Schweden. Ach nee, doch nicht, wir fahren erst übermorgen. Nee, doch nicht, wir fahren in 2 Wochen. Ich meine, das hast du ja mit uns auch erlebt, mit der Ukraine.
Ja.
Ich glaube, Bukarest war auch so ein Ding, ne? Da warst du ja nicht dabei, und weil du einfach plötzlich dann auch doch mal keine Zeit hast.
Ja, ich hatte doch mal einen anderen Job.
Okay, also wir merken, Flo hat bislang in diesem Podcast Folgendes gesagt. Ich will die PS4 Pro, wenn nicht, will ich die PS5 geschenkt haben. Und ja.
Ja, dann musst du mal anfangen. Worüber willst du reden?
Warum hast du eigentlich keine Lust auf Podcast?
Also jetzt speziell hier mitzumachen, weil ich habe keine Ahnung wirklich hier, also ich bin kein Experte und ich weiß, ich tue mich ganz schwer hier irgendwas zu sagen, weil ich kenne mich nicht aus.
Als wenn es
ich weiß hier nicht, die wer hier die ganzen politischen Parteien sind, ich bringe mich da in Teufelsküche. Also ich kenne mich hier gar nicht aus.
Deswegen, als wenn es in meinem Podcast jetzt darum geht, irgendwie Fachwissen zu
wollen.
Es ist jetzt ja nicht irgendwie DLF Nova, der Vorlesungspodcast. Ein Beispiel dafür könnte die absolut jetzt in diesem Moment stattfindende Gesprächssituation
bedeuten. Dass du hier gerade aufs Klo gegangen bist und wir uns durch die offene Klotür unterhalten.
Genau, du liegst auf dem Bett, ganz leger, und ich sitze auf der Toilette und mache diesen Podcast, den viele hören. Und deswegen, es geht nicht darum, Fachwissen zu vermitteln, sondern es geht eher darum zu vermitteln, schön, dass ich dir nach 70 Folgen das nochmal erklären muss, wie sich was anfühlt. Ums Gefühl.
Ja.
Und natürlich angereichert mit Fakten und interessanten Dingen. Aber hauptsächlich geht es darum, einfach zu erzählen, wie ist es eigentlich jetzt, vor Weihnachten eben in Syrien zu sein?
Ja.
Wie ist es? Das musst du jetzt nicht gezielt beantworten.
Nee?
Du musst jetzt nicht gezielt sagen, also ich nehme mal jetzt die Frage auf, es ist vor Weihnachten nach Syrien zu fahren, toll. So sollst du jetzt nicht antworten, sondern es geht eher darum, warte, ich muss mal
Hört man die Spülung jetzt?
Es geht eher darum, dass du dem Hörer ein Gefühl vermittelst dafür, was wäre, wenn er mit dir und mir hier in diesem Hotelzimmer, lass uns über das Hotelzimmer reden. Wie findest du dein Hotelzimmer?
Ich hatte es in besserer Erinnerung, weil ich war in genau diesem Hotelzimmer beim letzten Aufenthalt. Wir haben ja hier schon mal gedreht.
Ja.
Und da kamen wir aber von einem viel unwirtlicheren Ort hierher.
Ja.
Nämlich von dieser Kämpfergruppe, wo wir in einer Hütte gewohnt haben, ohne Strom und Wasser. Da fand ich das natürlich paradiesisch
danach. Ich habe das Hotel auch, ich habe mich so richtig gefreut auf dieses Hotel in Kamischli. Ich dachte so ein schönes, gemütliches, wildes Hotel im wilden Kurdistan. Und dann kamen wir hier so an und dann war meine Enttäuschung irgendwie doch recht groß. Es war dann einfach eiskalte, blassgelbe Zimmer.
Ja.
Du hast hier 3 Betten mit so niemals gewechselten Tagesdecken.
Ja, mit so Zigarettenbrandflecken drauf.
Und was mich aber sehr erstaunt ist im Übrigen, dass diesmal dieses Hotel komplett ausgebucht ist. Also wir wollten ja noch für unsere Begleitung das Zimmer einmal ändern, weil es in ihrem Zimmer sehr stark nach Benzin gerochen hat und die Begleitung dann Kopfschmerzen bekommen hat dadurch. Aber da meinte der, nö, es ist alles ausgebucht, hier ist nichts mehr frei. Also ich frage mich wirklich, wer schläft eigentlich in diesem Hotel? Also ich vermute, was auch noch erstaunlich ist, als wir letztes Jahr in diesem Hotel hier übernachtet haben und dann abgereist sind, dass es 2 Wochen später zerbombt wurde, dann wurde uns gesagt, es wurde wieder aufgebaut und ich bin hier und habe mich gefragt, wie sie es geschafft haben, dieses Hotel wieder aufzubauen, Und zwar mit all den Möbeln, sodass es aussieht, als wenn es nie zerbombt geworden wäre, sondern seit 40 Jahren nicht saniert wurde.
Na, ich habe ja mit dem Mann an der Rezeption drüber geredet, weil ich habe mich auch stark gewundert. Ich kam hier rein und dachte, also wir haben ja ein Bild gesehen, kurz nachdem die Bombe hochging, direkt vorm Hotel. Es waren, glaube ich, 2 Autobomben und es war komplett geschwärzt, die Fassade. Und kaputt. Totales Chaos. Und dann kam ich hier rein und dachte, hä, ist doch alles, wie es war? Und dachte, war das irgendwie vielleicht ein anderes Gebäude? Aber dann hat er mir erzählt, dass es eben knapp vor dem Hotel explodiert ist und das Nachbargebäude so in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und da ist auch dann tatsächlich einer gestorben, der da unten gearbeitet hat.
Hat er es mitbekommen, diesen Bombenanschlag?
Und er selber hat erzählt, er saß 5 Minuten vorher noch vor dem Hotel auf einem Stuhl und ist kurz 100 Meter weiter die Straße runtergegangen und hat deswegen diesen Anschlag überlebt.
Das ist crazy.
Und dabei sind 5 Menschen gestorben.
Jetzt in dem Nachbargebäude? Oder hier auch im Hotel?
Also einer eben im Nachbargebäude und ich glaube im Hotel keiner. Aber
weiß man, wer den Anschlag gemacht hat?
Das war ein Anhänger des Daesh, also ISIS-Kämpfer.
Ach, ernsthaft?
Ja.
In Qamishli ein Anschlag, weil Qamishli gilt ja eigentlich immer so ein bisschen so wie Erbil oder Sulaymaniyah, also 2 Städte im Irak, als so Rückzugsort, sicherer Ort, hier passiert nichts. Also deswegen sind wir ja auch immer hier und schlafen nicht in Raqqa oder schlafen nicht in Al-Hol.
Ich glaube auch, dass solche Anschläge nicht die Tagesordnung hier sind. Aber ich auch darüber habe ich auch keine Informationen, kann mich da nicht aus.
Du kannst ja, das ist ja, der Podcast heißt ja nicht nur Thilo Mischke Uncovered, der Podcast, sondern er heißt auch Thilo Mischke Uncovered, der Fantasie-Podcast. Also du kannst ja auch einfach komplett eine Geschichte ausdenken.
Mit dem Zusatz, dass ich sie ausgedacht
Natürlich,
habe.
Natürlich, das ist wichtig.
Ja. Ich fand's krass, also damals zu erfahren, kurz nachdem wir da waren, dass hier direkt vor dem Hotel
ich habe geweint sogar. Weil das so, das ist dann immer, zum Beispiel haben wir ja auch letztes Jahr jemanden getroffen in der Gruppe, mit der wir unterwegs waren, mit den Kämpfern, mit den Deutschen, die eben auf Seiten der Kurden gegen den Islamischen Staat, den sogenannten, kämpfen.
Ja.
Und 2 Wochen nachdem oder 3 Wochen nachdem oder 4, ich glaube einen Monat später, nachdem wir wieder in Deutschland waren, ist der gestorben.
Ja.
Bei einem Bombenangriff durch die Türkei. Ich glaube sogar auf Qamishli. Ich glaube, der ist bei Qamishli gestorben. Das hat mir so den Boden und war das nicht sogar so, dass wir bei der Pressevorführung des IS-Films standen wir doch auf der Bühne und haben dann gerade in dem Moment die Nachricht bekommen, dass der gestorben ist, glaube ich.
Anja hat es mir geschrieben.
Stimmt, nee, bei der Pressevorführung war es so, dass uns unser Kontakt geschrieben hat, wir werden gerade bombardiert, in dem Moment, wo wir den Film vorgeführt haben, oder wir werden gerade angegriffen und müssen uns in die Berge zurückziehen.
Ja.
Das finde ich im Übrigen eigentlich das Krasseste, dass man, selbst wenn man hier ist, große Schwierigkeiten hat, diese Konflikte zu durchschauen. Also wer gegen wen. Also zum Beispiel,
das war, glaube ich, ein Bombenangriff der Türken.
Das war ein Bombenangriff der Türken. Also das war, man muss sich das einfach mal vorstellen. Wir begleiten die kurdischen Truppen, die zu Zehntausenden an der Befreiung Nordsyriens bzw. Rojavas und an der Befreiung des Iraks vom Islamischen Staat beteiligt waren. Und in der Nacht, am Tag hat Donald Trump gesagt, ich ziehe die US-Truppen aus Nordirak ab. Und in derselben Nacht hat die Türkei bombardiert.
Die Türkei vorgerückt, ja.
Das ist irgendwie so, man denkt immer so, also wenn man so an richtig dummen Stammtischen sitzt, dann gibt's immer so, ja, die hier im Nahen Osten, die bekämpfen sich ja eh die ganze Zeit immer. Aber es ist halt so, weißt du, du hast gerade mal einen Konflikt geschafft, du hast mit Hängen und Würgen haben die Jesiden einen Genozid überlebt. Und dann geht der nächste Krieg los mit den Türken. Und dann, wenn der Krieg vorbei ist, beginnt Türkei-Syrien. Und immer dieselben Städte. Wir waren jetzt ja gerade in Raqqa gestern in Raqqa. Und da war das ja auch so krass, weil die meinten so, du kannst jetzt hier eine Eigentumswohnung kaufen für $35.000. Punkt 1 ist, es kommt in 2 Monaten ein neuer Krieg. Und Punkt 2 ist, aber die Wohnungen werden sowieso nicht auf deinen Namen eingetragen. Also so, wie willst du eine Wirtschaft aufbauen und wie willst du ein funktionierendes Land sein, wenn du eigentlich seit Hunderten von Jahren von einem Konflikt in den nächsten dich klöppelst?
Ja. Was man eben dann auch wieder spürt, ist eben dass diese Region auch wieder ein Spielball ist der Großmächte, USA und Russland. Also hier die Stadt ist, glaube ich, auch kontrolliert komplett und die Macht hier haben die Kurden, also die YPG.
Ja.
Und trotzdem gibt's hier ein Viertel in der Stadt, direkt hier um die Ecke, wo die Assad-Treuen ihr Hauptquartier haben. Also man läuft hier 5 Minuten, einmal hier um Block.
Und dann gibt es ein Restaurant auf der einen Ecke, das ist für Kurden, und ein Restaurant auf der anderen Ecke, das ist für die
Und da sitzen Soldaten der von Assad. Hm? Die, das wurde mir erzählt gestern, eben hier nur sein können, weil die Russen Soldaten haben und eine Schutzmacht spielen hier für Assad. Und die sitzen hier am Flughafen von Kamnischli, haben die ihren Standpunkt.
Das ist was.
Und wahrscheinlich, wenn die Russen jetzt sagen würden, wir ziehen uns jetzt aus Kamnischli zurück, würden sofort die Assad-Leute hier rausgeworfen.
Das Lustige ist, dass wir, so wie wir beide darüber gerade sprechen, ist es auch genau das große Problem, weil das sind natürlich nicht, also die Soldaten sind halt Soldaten eines Regimes. Und wenn dann der stirbt durch die YPG, durch die kurdischen Truppen, dann ist es natürlich genauso dramatisch, als würde ein Kämpfer der Kurden oder ein Russe sterben oder, also ich erwarte auch so viel Toleranz von meinen Hörern. Es ist natürlich genauso dramatisch, wenn auch ein IS-Kämpfer stirbt. Oder ein Mensch, der sich dem IS zugehörig führt. Weil am Ende sind sie ja dann doch einfach Menschen. Die von Ideologien und von irgendwelchen Mächten, die sich gegeneinander bekriegen wollen, instrumentalisiert wurden, darauf reingefallen sind und in diesen Krieg gezogen sind, der total unnütz ist. Wie jeder, also es gibt also ein unnützer Krieg, die Frage ist, welcher Krieg ist nützlich?
Ja.
War zum Beispiel der Zweite Weltkrieg nützlich? War es nützlich, dass die Russen und die Amerikaner ins Geschehen des Zweiten Weltkrieges eingegriffen haben? Würde ich jetzt fast sagen, ja. Historiker Florian Baumgarten, heute auf Leitung 2. Was ist Ihre Haltung zum Einmarsch der Sowjetunion in Polen und zum Einmarsch der amerikanischen Truppen über Frankreich im Zweiten Weltkrieg?
Dazu möchte ich jetzt nichts sagen, Thilo.
Ich bin peinlich.
Kannst du so ein bisschen Papier rascheln? Ich habe da ein paar Notizen. Die falschen Notizen dabei.
Nee, ich kuschel mich jetzt in meinen Schlafsack.
Aber das Krasse ist ja, dass du das alles spürst, wenn du hier bist. Du bist hier so als deutscher Poppy, dessen größte Sorge vor einer Woche noch war, wie kriege ich eine Rutsche ans Hochbett meiner Tochter?
Wie kriege ich eine Rutsche ans Hochbett meiner Tochter und hoffentlich stecke ich mich nicht mit Corona an, damit ich meine Familie beobachten kann. Besuchen, nicht beobachten. Das mache ich Weihnachten nämlich immer. Ich setze mich so in so einen Schrank mit so einer doppelt verglasten Tür und gucke immer durch. Und dann kommst du her und plötzlich nimmst du auf, all diese Sorgen und all diese so Unruhen, also zum Beispiel, als wir gestern nach Raqqa gefahren sind, sind wir ganz bewusst über eine sehr holprige und sehr anstrengende Straße gefahren, weil diese Straße, die eine Schnellstraße ist, die an der türkischen Grenze vorbeiführt, einfach jetzt beschossen wird. Wenn du mit dem Auto langfährst, schießen Scharfschützen auf dein Auto.
Hast du begriffen, wer da schießt?
Türken.
Die Türken.
Laut unseres Kontakts. Also kann auch sein, dass es die anderen sind. Das ist so ein bisschen wie in der Ukraine. Okay. Aber trotzdem sitzen wir jetzt hier. Gestern Abend habe ich mir Ferrero Rocher reingeknallt. Vorgestern Abend. Und Moncheri. Und man ist dann so normal. Ich verstehe das immer nicht, wie wir das hinbekommen.
Ja. Also vielleicht einfach, weil wir schon mal hier waren. Weil wir jetzt mehrfach in Regionen waren.
Nee, aber
waren.
Du bist ja trotzdem, hast du ja jedes Mal wieder dieses so, eigentlich ist es krass, dass du hier bist. Jedes Mal, wenn du es deinen Eltern erzählst oder ich meinen Eltern erzähle, dann sind die jedes Mal so, als wenn so furchtbar, wie kannst du da nur hinfahren? Und dann ist man hier und dann ist es aber so normal.
Ja.
Also auch unsere Begleitung, die hier ist, hat überhaupt keine Erfahrung mit solchen Krisengebieten oder mit irgendwie mit dem Gefährlichen.
Ja.
Und ich habe die Person heute gefragt, wie sie sich jetzt fühlt hier in Kamnischli, also eigentlich im Herz eines Konflikts. Und die Person meinte eben, ich habe mich daran schon gewöhnt. Nach 2 Tagen.
Naja, also wir sind ja heute über den Markt gegangen und so weiter. Hier ist ja alles, also heute am Sonntag ist ja ein normaler Arbeitstag hier. Es war alles offen, die Leute gehen einkaufen, Familien, Kinder, ist ja alles, hat ja den Anschein von Normalität.
Ja.
Man spürt es ja gar nicht, außer dass eben, wenn man eben Auto fährt, dass dann alle 5 Minuten ein Checkpoint kommt und da Soldaten mit Waffen stehen oder dass man eben, dass die Polizisten, die Verkehrspolizisten eben Maschinengewehre umgehängt haben.
Und das meinte die Person heute eben auch. Sie meinte, das Erstaunliche ist, das Erstaunliche. Dazu kommen wir gleich, warum wir das beide so komisch aussprechen. Das Erstaunliche ist, dass sie nicht beguckt wird, die Person. Also man wird nicht beglotzt, dass man jetzt hier durch diese Stadt läuft,
gar nicht,
in der
es ne?
gar keine Western, nicht Western, keine Mitteleuropäer gibt. Gar nicht. Also man sieht überhaupt keine Mitteleuropäer oder Europäer auf den Straßen.
Ich meine, wir sind ja auch nur mit durch Journalisten Ausnahmegenehmigung reingekommen, ne?
Ja.
Wahrscheinlich kommt hier kein Tourist
hin. Keiner hin. Aber trotzdem sehen wir halt aus wie 4 Backpacker Trottel, die irgendwie ich mit meiner goldenen Puffjacke, du mit deinen Militärstiefeln. Und trotzdem, wir werden irgendwie nicht beachtet. Das finde ich irgendwie erstaunlich.
Also wir werden schon beachtet, aber ich finde die Leute hier unglaublich respektvoll und zurückhaltend.
Mhm.
Natürlich ist das, wir sind ein Fernsehteam, selbst in Berlin, wenn du mit 2-3 Kameras aufkreuzt und einer fetten Tonangel, gucken die Leute, was ist da los?
Rennen durchs Bild, sagen, ich grüße die Mutti.
Ja, oder machen sowas. Das passiert hier gar nicht.
Was mich am meisten überrascht immer bei diesen Situationen ist, dass ein offensichtlicher Reflex der Menschen, egal wo auf der Welt, das Peace-Zeichen ist, also dieses Victory-Zeichen.
In die Kamera zu machen?
In die Kamera zu machen. Und ich habe mich mal gefragt, welchen Erfolg wollen Sie damit feiern? Ich habe es geschafft. Ich stehe vor der Kamera.
Ich wusste früher auch nicht, dass das ein V ist für Victory. Ich dachte, das heißt irgendwie...
Anführung, Gänsefüßchen?
Keine Ahnung.
Es gibt doch diese Geschichte, dass wenn du es... Es gibt einmal verkehrt rum und einmal richtig rum zeigen. Einmal so rum heißt es weibliches Genital und so rum heißt es Victory.
Keine Kenntnis darüber.
Du bist einer meiner intelligentesten Gesprächspartner auf diesen Reisen, aber wenn ich einen Podcast mit dir mache, sagst du immer, weiß ich nicht, habe ich nicht, kann ich nicht. Das ist eine große Enttäuschung. Du musst performen.
Ich finde, wenn man öffentlich die Sprache erhebt, dann sollte man zumindest wissen, worüber man redet.
Dann hätte ich nicht ins Fernsehen gehen dürfen. Ich weiß ganz oft nicht, worüber was ich erlebe.
Du redest ganz oft über dein Gefühl.
Und darüber, das kann ja keiner,
das kann mir keiner nehmen.
Aber es gibt, ich kenne, also es sei denn, du bist irgendwie ein studierter Mensch bezüglich eines spezifischen Themas, dem traut man natürlich eine Fachmeinung zu. Aber dann wäre ja unser Fernsehen, unsere Medienlandschaft, unser Journalismus wenig divers, wenn nur Leute die Stimme erheben dürften, die genau wissen, was sie sagen. Ich finde, man darf auch Fehler machen. Also
ich glaube, unsere Medienlandschaft ist sowieso wenig divers. Weil
jetzt habe ich ja
das richtige Thema.
Hast du reingestochen,
Florian, angefangen.
Das ist, was mich gerade sehr beschäftigt.
Steht im Raum,
lacht
geräuschlos. Wir sind 3 weiße Männer mittleren Alters und das, was wir in die Welt tragen, ist unsere weiße männliche cis-männliche Perspektive auf die Welt. Und das ist eben, man findet kaum andere Stimmen in den deutschen Medien. Und ich finde das schon erstaunlich. Nein, ich finde es nicht erstaunlich. Ich finde es sehr bedenklich, dass... ich habe den Gedanken noch nicht zu Ende geführt. Also
wäre es denn anders, wenn die Moderatorin dieses Formats eine weiße Cis-Frau wäre?
Das wäre schon mal ein Anfang.
Aber warum ist das... Also das ist jetzt keine Debatte darüber. Ich stimme dir vollkommen zu bei all dem, was du sagst. Aber ich würde gerne wissen... Das klingt so, als würde es das aufwerten, das Programm.
Nicht aufwerten, aber...
Während du nachdenkst, zähle ich mal ganz langsam.
Unsere ganzen Reisen
in
fremde Länder, sie sind ja nur möglich, weil wir aus unserem privilegierten Standpunkt heraus das machen können. Andersrum, jetzt ein kurdisches Team, das in Berlin Bericht erstattet, siehst du nie.
Ja, weil sie auch kein Visum kriegen würden.
Erstmal das, weil sie nicht die Kohle haben, weil sie nicht die Ausstattung haben, weil sie auch keine Ahnung.
Aber ist das nicht der sogenannte Whataboutism? Ernste Frage, keine ironische Frage.
Was ist jetzt Whataboutism?
Na, dieses,
ich rede ja über uns.
Genau, also dieses so, wir als das Team, das reist und unterwegs ist, aber warum nicht das, also warum kann das an, also diese Kurden dann als Beispiel zu nennen, dass, also in welchem Verhältnis steht das zueinander? Also das steht doch in keinem Verhältnis zueinander, dass Kurden nicht zu uns reisen dürfen, wir aber zu Kurden reisen dürfen. Also das ist ja hier unser liebster Antifa-Spruch, no border, no nation, no deportation.
Ja.
So, also keine Grenzen, keine, also da müssten halt alle Grenzen weg sein, dass alle gleichberechtigt reisen könnten. Aber das ist ja auch total komplex, das ist ja kein, also Thörst, wenn du schon nicht im Podcast mitmachst, machst du bitte keine Störgeräusche nebenbei, ne? Schön hier so ein Knisterknass. Oder machst du dir gerade ein Mikro fertig, um doch noch dich einzuklinken. Also es würde ja, also ich finde das den Vergleich schwer zu verstehen einfach auch.
Nee, wir können ja dabei bleiben, dass ich tue mich schwer, hierher zu kommen, sozusagen als Journalist, und ich bin überhaupt kein Experte hier. Ich habe keine Bücher darüber gelesen, über den Konflikt, die Lage hier. Ich kenne die Kultur nicht. Ich kenne 3 Wörter auf Kurdisch, 2 Wörter auf Arabisch.
Moment, beim letzten
Mal. Ich laufe hier durch wie so ein Tourist. Ich verstehe nicht, was hier vorgeht, und ich halte einfach meine Kamera drauf mit meinem Blick, den ich halt habe als weißer Mann.
Wäre das ein eigenes Format, dass man zum Beispiel nur mit Kameraleuten von vor Ort arbeitet?
Dass man, ja, dass man Ich meine, wir haben ja Basan dabei, unseren Übersetzer und sogenannten Fixer. Aber er läuft ja nur mit.
Ich finde, er ist schon auch aktiv. Also ich habe mir gerade vor, erst lass uns kurz nochmal zurückgehen zu den Kameraleuten. Ich stelle mir das folgendermaßen vor. Wir haben in den letzten, meine Drohne wurde mir abgenommen am Flughafen in Erbil. Und wir haben versucht, in den letzten 2 Tagen kurdische Drohnenpiloten zu finden. Wir haben 2 gefunden. Das Erstaunliche an dieser Stelle war, dass sie jeweils ohne Drohne ankamen zu dem Tag. Und dann meistens die Drohne sich in einem Radius von 1,5 Stunden Autofahrt befand. Und ich stelle mir das dann auch so vor, wenn wir einen kurdischen Kameramann buchen, dass er dann zwar kommt, aber keine Kamera dabei hat.
Das ist ja auch wieder ein Vorurteil, ne?
Ja, weil nicht auf Deutsche nicht zuverlässig sind
und nicht
ich erzähle die Geschichte
pünktlich
nur,
mit ihrem Equipment geputzt. Ja, nur
weil
zweimal
geputzten Schuhen vor Ort
Drohnenpiloten. Ja, das war schwierig, dass die nicht mit Drohne kamen. Das
stimmt. Wir haben uns alle gewundert, dass so, ja, kein Problem, ich komme nach Raqqa, wir fliegen Drohne.
Aber wir waren auch so blöd, den Fehler zum 3. Mal zu machen und uns die Drohne am Flughafen abnehmen zu lassen, weil wir sie nicht unten in den Koffer getan haben.
Die lag oben auf.
Ja.
Was mich daran erinnert, dass ich mal versucht habe, aus Amsterdam nach Paris Haschisch zu schmuggeln für eine Reise nach Marokko und ich dieses Haschisch in einer Übernachtzugfahrt einfach oben auf in meinen Rucksack gelegt habe, dann verschlafen habe in diesem Zug, als letzter mit meinem besten Freund Robert aus diesem Zug ausgestiegen bin. Der stand dann einfach in Paris, Gare le Est oder so ähnlich, in Französisch. Und 2 Polizisten haben uns natürlich dann sofort eingekascht, weil ich auch mit Kontaktlinsen geschlafen habe, was dazu führte, dass ich ultrarote Augen hatte. Und die machten nur meinen Rucksack oben auf und dann poppte ihnen so 10 Gramm Gras entgegen.
10 Gramm gleich.
Ja.
Alter.
Was zur Folge hatte, das war so, also was dann passierte, war so traumatisierend, dass ich danach bestimmt 10 Jahre nicht mehr gekifft habe.
Was ist passiert?
Ich musste auf eine Polizeiwache kommen. Ich dachte, der Urlaub ist vorbei. Es war die erste Reise Berlin-Amsterdam, Amsterdam-Paris und das Ziel war Marokko. Westsahara war das Ziel vor 20 Jahren. Und mit dem Zug. Und
warte mal, du wolltest von Holland Haschisch nach Marokko mitnehmen?
Ja.
Ist doch eigentlich andersrum.
Ja, ich wollte aber kiffen, bis wir in Marokko sind. Also wir da auf der Route lagen noch mehrere Orte, wo man kiffen konnte. San Sebastian. Ach. Surfern dabei zugucken, genauso neidisch sein wie bei Skateboardern in Berlin.
Möchte ich auch gerne studiert.
San Sebastian. Naja, und dann haben sie mich abgeführt in einen Raum. Ich musste meine Hose runterziehen und musste ihnen meinen Po zeigen.
Den Po zeigen?
Also mein Anus.
Dein Po-Loch.
Mein Po-Loch. Ich musste mein Anus ihnen zeigen, weil sie gucken wollten, ob da eine Strippe raushängt, ob ich nicht noch mehr Haschisch transportiere.
Aber sie haben nicht den Finger reingesteckt?
Nee, sie haben nur geguckt und gelacht. Und ich glaube, das Lachen war das Schlimme.
Okay.
Weil ich war so verängstigt, ich habe so gezittert auch vor Angst, weil ich dachte so, okay, jetzt rufen die gleich meine Eltern an, dann müssen meine Eltern mich aus Paris abholen. Was mache ich denn nun? Und ich habe diesen Zettel, auf dem meine Strafe war, 70 Euro, nichts passiert danach mehr, musste 70 Euro Strafe zahlen, Haschisch wurde uns abgenommen, dass meine Eltern mich aus Paris abholen müssen, das ist meine Reise. Weißt du, so, ich bin durchs Abitur gefallen, habe dann ein Jahr lang gejobbt und gespart, damit ich, wenn ich dann beim zweiten Mal mein Abitur bestehe, was ich dann auch glücklicherweise bestanden habe, diese Reise machen kann. Und dann dachte ich, das ist einfach wieder vorbei. 6 Wochen Sommerferien habe ich mir genommen. Die letzte große Reise meines Lebens.
Ja.
Ist lustig, wenn man dann überlegt, was ich in den letzten 5 Jahren für Reisen erlebt habe.
Und seitdem hast du nicht mehr gekifft?
Nee, ich habe dann dazwischen auch mal wieder gekifft. Ich habe irgendwie, letztes Jahr hatte ich mal wieder so Lust auf Kiffen und habe mir dann so einen Pax-Stift gekauft. Diese Dampf, was nicht rauchen ist, weil ich ja kein Nikotin, also kein Tabak mehr rauchen möchte.
Ja.
Und fand es dann aber irgendwie witzlos und hat dann irgendwie auch wieder das Interesse verloren an Kiffen. Das war so ein paar Mal. Du hast ja, glaube ich, auch ein paar Mal mitbekommen, auch irgendwie so.
Wir haben nie zusammen gekifft.
Du kiffst ja sehr gerne.
Ich habe in der Corona-Zeit wieder sehr viel gekifft, ja. Aber kein Haschisch, nur Grünzeug.
Und wie war das für dich?
Ich habe sehr lange nicht gekippt, weil ich in der Jugend das übertrieben hatte auch und dann so körperliche, also so paranoid wurde und so Herzrasen und damit gar nicht klarkam. Aber jetzt, wo ich älter bin, mag ich das wieder ganz gerne, aber wenn man es nicht übertreibt.
Ja.
Als Entspannung.
Also wenn Eimann in der zweiten Hofpause übertreiben ist, dann habe ich es übertrieben.
Ja, so okay. Kenne ich Eimann, Bong und so.
Das Problem ist, bei 75 Folgen oder so, oder 70 Folgen, die wir haben, ich weiß immer nicht schon, was ich schon alles für Geschichten aus meiner Jugend erzählt habe. Es ist so ein bisschen diese alle imaginären Podcast-Hörerinnen und Hörer sind sowas wie Enkel, den ich zum 100. Mal dieselbe Geschichte erzählt habe. Habe ich eigentlich schon mal erzählt. Wir waren bei der Drohne, genau. Ja. Und dann wollten wir einen Drohnenpiloten besorgen und der hatte beide, wie gesagt, einmal war es ein Frauenduo, die so auch ganz entsetzt geguckt haben, als wir gesagt, wo ist denn die Drohne? Na, die ist im Büro. Und wo ist das Büro? 1,5 Stunden mit dem Auto entfernt. Und wir müssen doch wieder zurück. Irgendwie. Ja. Naja. Ich wollte aber irgendwas. Achso, wollen wir schnell noch kurz erklären, warum wir beide das Wort erstaunlich, so erstaunlich. Ich glaub,
das kannst du, das hast du angefangen. Deswegen kannst du es besser erklären. Das hängt zusammen auch mit diesen, wie sagt man, Corona-Idioten? Nee, Covid-Idioten.
Oder nennen wir sie einfach netterweise einfach Menschen, die die Maßnahmen der Bundesregierung in Frage stellen. Und Menschen.
Ach so, nee, auch so AfD-Wähler.
Genau, es gehört auch zu AfD-Wählern. Und zwar ist uns beiden oder mehreren Leuten oder uns beiden vornehmlich aufgefallen, dass in den Kommentarspalten von AfD, und ich bringe jetzt, wenn ich, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, sie stehen nicht in einem Zusammenhang. Der einzige mögliche Zusammenhang zwischen AfD-Wählern, NPD-Wählern, Corona-Leugnern, Verschwörungstheoretikern, militanten Evangelisten, die sind auch
neuerdings,
weil die sind neuerdings auf diesen Anti-Corona-Demos, hast du so einen hohen Anteil an Evangelikanern, was ich ziemlich erstaunlich finde. Erstaunlich. Und dieses Wort, erstaunlich, ist immer in diesen Kommentarspalten. Also ja, zum Beispiel.
Dieser Sarkasmus dieser Leute, die dann sagen, mach mal einen Satz mit erstaunlich.
Ich kann mal so ein Beispiel nennen für so einen Satz. Also zum Beispiel postet jemand bei Facebook, wie Merkel extrem emotional bei der Bekanntgabe der neuen Corona-Maßnahmen. Und dann schreibt ein möglicher AfD-Wähler drunter, es ist schon erstaunlich, dass diese Frau nicht geweint hat, als sie also unser Volk aufgegeben hat 2015.
Ja.
Und immer wird dieses erstaunlich an dieser Stelle. Und das sind die einzigen Menschen und die einzigen, die das dann so ausschreiben. Und und wir beide haben dann lustigerweise uns das erzählt und gleichzeitig festgestellt, dass die Aussprache des geschriebenen Erstaunlichs eines AfDler so ist, wie wir beide sagen. Und das Erstaunliche ist, dass alle Hörer dieses Podcasts es nicht mehr anders aussprechen können im Kopf.
Ich kann dieses Wort nicht mehr anders denken als erstaunlich.
Ich habe jetzt dann ein Interview
schon gemacht
und habe dann auch das Wort erstaunlich gesagt.
Noch ein Einzelfall. Erstaunlich.
Ist weg. Versaut für die Leute. Aber gut, dass wir das erklärt haben. Guckst du nervös auf die Uhr, damit du, weil ich hatte dir ja versprochen, dass wir nur eine halbe Stunde machen.
Nein, nein, nein.
Ist es so schlimm, wie du es dir vorgestellt hast?
Es geht, Thilo.
Gut, es geht. Flo.
Ich muss mich an selbst nicht anhören.
Du kannst es machen, wenn du möchtest.
Lieber nicht.
Ich könnte noch mehr lustige Geschichten von dir erzählen, dass du dich mutwillig krank machst auf Reisen. Finde ich immer sehr schön.
Du meinst, weil ich nicht so viel Wert darauf lege, mir mit Wasser aus Flaschen die Zähne zu putzen, sondern einfach mit dem Leitungswasser die Zähne putzen?
Ja, du hast gesehen, als wir auf dem Weg nach Kamischli waren, wo das Leitungswasser herkommt, ne?
Aus diesen Tonnen.
Aus diesem Staubecken, was da von der Stadt war, neben der Benzintankstelle.
Ich finde, das muss der Körper ab. Ich schluck's ja nicht runter, sondern ich gurgle damit und dann spuck ich's aus.
Was mich tatsächlich allerdings wieder wirklich beeindruckt, das ist schon erstaunlich, wie du mich beeindruckt hast gestern, als wir in Raqqa Mittagessen waren und danach wurde uns Ayran angereicht zum Verdauen. Und dieser Ayran war ja in der Karaffe zweifarbig. Und dass dich das nicht verunsichert hat.
Ich glaube, da waren meine Augen zu schlecht.
Der hatte oben diese so
gelblich?
Diese gelbliche, samenartige
Farbe. Naja, das ist wahrscheinlich einfach Gelee. Das Fett, was aufsteigt, weil es leichter als das
so wie Wasser ist. Fett ist leichter als Luft?
Weiß ich nicht.
Ich glaub, das war frisches Ayran. Das
war sehr, sehr lecker.
Aber ich habe diese Karaffe Ayran gesehen und da waren so alle Reflexe in mir, sagten so, auf gar keinen Fall, das kannst du nicht trinken. Und ich glaube, jede Drehreise, die wir miteinander gemacht haben, bist du krank geworden eigentlich, ne? Bist du in der Ukraine auch krank geworden?
In der Ukraine war ich. Hatte ich da Durchfall?
Also ja, Durchfall.
Ich krieg ab und zu Durchfall. Ich finde das nicht schlimm, weil das hat man dann so mal einen Tag. Und ich glaube, das ist einfach, da muss sich unsere Darmflora oder Magen an die hiesigen Bakterien einfach gewöhnen.
Das Schlimme daran ist ja, du hast vollkommen recht mit der Sache. Du hast nur, was du eins nicht bedenkst, ist, dass deine Verdauung und die Konsistenz deiner Verdauung in direktem Zusammenhang mit dem Team steht. Weil wenn du Durchfall hast, bist du eine unerträglich schlecht gelaunte Person.
Ach, das meinst du.
Ultra aggressiv.
Naja.
Argumentiert. Ich möchte ein Beispiel geben.
Ja, bitte.
Ich möchte eine Diskussion mit dir führen.
Bitte.
Was sagst du eigentlich zu Weihnachtsbäumen?
Ich habe keinen Durchfall. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Ich habe Weihnachtsbäume. Ja, ich und die Mutter meiner Tochter, wir stehen jetzt natürlich vor dem Problem. Meine Tochter ist 3. Letztes Weihnachtsfest hat sie nicht mitgekriegt, aber dieses Jahr ist sie schon sehr woke und sehr versteht alles. Und ich hatte immer einen Weihnachtsbaum als Kind bei meiner Familie. Aber ich möchte mir keinen Baum ins Wohnzimmer stellen. Und jetzt war deine Haltung, Kinder brauchen aber,
Moment.
Muss aber.
Das ist schon erstaunlich, wie du die Realitäten verfälscht.
Achso, das war
Michael Terhorsts Meinung. Ja. Ich habe gesagt, es ist mir sowas von egal, ob du deinem Kind einen Weihnachtsbaum ins Zimmer stellst oder nicht.
Ja.
Und dann hast du von dem wunderschönen ukrainischen Brauch erzählt?
Die haben keine Weihnachtsbäume, sondern also in dem Dorf, wo ich gedreht habe, habe ich mitbekommen, dass sie am Vorabend des Heiligen Abends oder am Vortag Stroh ausstreuen in der ganzen Wohnung. Das dann da liegen bleibt über den Heiligen Abend und dann am nächsten Tag danach wird es zusammengekehrt, rausgetragen in den Garten und angezündet.
Ich finde es ein sehr schöner Brauch.
Finde ich auch sehr schön. Achso, und alle Bäume im Garten kriegen auch so einen Kranz aus Stroh. Heu. Ich verwechsel immer Stroh und Heu. Was ist der Unterschied?
Heu ist geschnittene Wiese.
Geschnittene Wiese, ja.
Und Stroh ist getrocknetes Weizengras.
Okay, dann Heu.
Ja. Also geschnittene Wiese.
Genau, das, was für das Vieh als
Futter. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist ein gutes Beispiel für. aber ich habe jetzt innerhalb von Sekunden das mir so rekonstruiert, weil man macht ja Heuhaufen,
ja,
wenn man Wiese mäht.
Ja, stimmt.
Mhm. Und Strohhaufen, wenn man ein Feld mäht.
Okay, dann ist es Heu gewesen.
Ja. Es riecht bestimmt dann auch ganz schön in so einer ukrainischen.
Ich weiß aber bloß nicht, wo ich in Berlin-Neukölln frisches Heu herkriegen soll.
Lass mich dir helfen.
Tempelhofer Feld?
In einer Tierhandlung.
Oh.
Denn die 100.000 Hasen, die zu Weihnachten verschenkt werden an Kinder, brauchen Heu und nicht Stroh.
Ich muss das mal besprechen zu Hause.
Wenn du allerdings Stroh brauchst, dann musst du zum Pferdebedarfsladen.
Ja. Vielleicht machen wir ja doch irgendwie einen Baum. Aber ich sehe es nicht ein, irgendwie in den Wald zu rennen oder zu so einem Weihnachtsbaumverkauf und irgendwie so einen Baum für 3 Tage, irgendwie der da abgeschnitten
ist,
in die Bude zu stellen.
Obwohl ich mich auch jedes Jahr freue über den Weihnachtsbaum.
Und den dann 3 Tage später irgendwie auf die Straße zu schmeißen oder den dann irgendwie noch
klein
zu häckseln und in den Kompost zu werfen. Ich weiß es nicht.
Na, für Kompost ist ja gut.
Ja.
Also meine Eltern haben, also bei uns wird Weihnachten auch sehr ordentlich gefeiert, also nicht im Sinne christlicher Werte, sondern weil wir einfach Atheisten sind und Kommunisten und links und Mitte links, so wie ich. Da spielt einfach christliche Feiertage spielen da keine große Rolle. Aber der Weihnachtsbaum steht und das ist auch immer, also diese Bräuche, die wir an Weihnachten haben, sind so, also wie habe ich einen erzählt, dass wir ins Krankenhaus gehen am ersten Weihnachtsfeiertag, um zu gucken, wer nicht zu Hause Weihnachten feiern kann, sehr zynischer Brauch. Oder zum Beispiel am 24. wird morgens gehen wir in den Berliner Tierpark und gucken uns Tiere an, wie sie kacken. Das ist so, das Spannendste am Tierpark, /Zirkus, ist kackende Tiere.
Ja.
Und also daran wird sich so gehalten. Und wenn wir wiederkommen vom Tierpark, hat mein Vater den Baum aufgebaut und die Gans in den Ofen geschoben.
Ja. Ja, das war natürlich sehr schön als Kind, das weiß ich. Und bei uns war der Brauch, dass man eben irgendwie rausging und da war kein Baum und man kam zurück und dann bimmelte ein Glöckchen und man kam rein, da war dieser festlich geschmückte Baum mit diesen Lichtern und die Geschenke drunter und dann plärrte auf der Platte jedes Jahr die Weihnachtsgeschichte mit irgendwelchen.
Bei uns zu Hause durfte man immer nicht hören, leise rieselt der Schnee, weil das wohl angeblich in Berlin gespielt wurde, wenn bombardiert wurde und meine Oma hat dann immer so Zustände bekommen.
Ach, okay. Ja, aber diese Rituale oder Bräuche kann man sich ja dann jetzt selber schaffen irgendwie.
Ja, du, ich glaube, es ist genauso gemütlich, wenn dann dein Kind ins Wohnzimmer kommt, da liegt einfach Heu.
Man kann sich auch einen Baum irgendwie selbst basteln oder irgendwas.
Bei
eben auf Instagram gesehen, so ein Stapel Bücher mit Lichterkette drum, sah auch aus wie ein Baum.
Ja.
Kann man ja machen.
Du könntest auch zum Beispiel, es gibt eine Pflanze, die sehr viele Menschen zu Hause haben, diesen Teebaum. Ficus oder Ficus. Ficus? Ficus halt. Ne, wie heißt der?
Ja, Ficus, habe ich schon mal gehört.
Genau. Einfach da eine Girlande ran. Ja. Allerdings ist dieser Baum ja so schreckhaft, denn du kannst ja einmal das Zimmer geschoben und dann fallen ihm sofort die Blätter ab, weil er einen Schreck gekriegt hat. Dazu möchte ich dir folgende Anekdote erzählen. Ich bin ja großer Fan von Birken.
Ich
besitze ja mehrere Birken. Und Birken sind auch außerordentlich schreckhafte Bäume. Wusstest du das? Wenn du Birken und die Position einer Birke innerhalb einer Jahreszeit veränderst, wirft die einfach komplett ihre Blätter ab.
Wenn du den Baum ausgräbst und woanders
eingräbst. Nee, es reicht, wenn du den im
Topf, im Topf
hin und her schiebst.
Okay.
Ich finde, Birken sind die schönsten Bäume, die je gemacht wurden.
Das sind die mit der weißen Rinde?
Ja. Ich nenne es auch den sowjetischen Baum, weil in Russland gibt es sehr viele Birken.
Ja. Wenn es der Baum ist, den ja.
Alter, du musst doch wohl.
Kann diesen sein, ovalen Blättern?
Ja, also so wie sehen ein bisschen aus wie Lindenblätter.
Ja, ja.
Ja, also die sind halt so, die sehen aus wie eine Olive, eine große.
Ja, ja.
Und
ja.
In der Mitte haben sie die, wie heißt das, die Rippe.
Ja.
Und dann gehen dünne Rippen ab.
Ja.
Und das ist grün.
Grün, das Blatt ist grün, warte, ja.
Und wenn du die Birke erschreckst, wird es ganz schnell gelb und dann fällt es ab.
Okay.
Wenn ich
du hast eine Birke?
Ganz viele.
Zu Hause? auf deinem
auf verschiedenen Orten in manchmal habe ich zum Beispiel auch schon mal eine Birke gepflanzt, die ich besuchen gehe in Berlin.
Schön,
ja. Wollen wir noch mehr von Syrien erzählen? Das tolle Essen, das es hier zum Beispiel gibt.
Ganz tolles Essen. Richtig gut.
Du bist ja Veganer?
Ich bin, wie sagt man, ich verzichte zu Hause auf Fleisch. Ich will das nicht, ich bin, will darüber nicht reden.
Das ist ganz schwierig. Das ist mal schön, dass diese Reizthemen, wir sparen es einfach aus. Nee, das Essen ist tatsächlich, also was ich wirklich schön finde, wenn man nach Syrien kommt, ist, glaube ich, die Normalität, die hier in diesem Land stattfindet. Weil die Vorstellung der meisten Menschen, die das Wort Syrien oder den Namen dieses Landes hören, haben Raqqa, weinende Väter, staubige Kinder, zerbombte Städte. Das ist das Bild, was sie haben.
Häuserkampf.
Aber wenn du in Syrien bist, dann ist es irgendwie so, dieses Leben, was hier stattfindet, hat so eine ganz eigene Schönheit. Es funktioniert. Also es
naja, der Krieg war hier natürlich auch nicht überall gleich stark, glaube ich. Ich glaube nicht, dass hier jetzt die Panzer durchgerollt sind und Häuserkampf stattgefunden hat. Es gibt halt Orte wie eben Raqqa, die komplett zerstört wurden.
Also
auch noch
jetzt. Also als wir jetzt da waren, du hast es gesehen,
furchtbar.
Das ist eine komplett zerstörte, kaputte Stadt eigentlich. Ja. Also nicht so schlimm wie Sinjar, wo wir letztes Jahr waren und vor 3 Jahren und diese Stadt einfach nicht aufgebaut wird wieder. Also Sinjar ist die Stadt, in der die Jesiden leben und gelebt haben und dann eben vom IS vertrieben und getötet wurden in einem Genozid. Und die Stadt ist kaputt immer noch. Und diese Stadt ist ja, glaube ich, auch sehr wichtig für die Jesiden. Das ist ja auch nicht nur eine Stadt zum Wohnen, sondern, glaube ich, auch ein kulturell wichtiger Ort gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß es aber auch nicht genau.
Wobei auch nicht alle Stadtteile gleich kaputt sind in Sinjar, ne?
Stimmt, es gab diesen einen besonders kaputten Stadtteil, aber der war ja sehr groß.
Also der war ja sehr groß, aber dann hat man so ein bisschen zur Seite geschaut und da war dann auch schon wieder irgendwie ein Schwimmbad aufgebaut oder sowas.
Und ich habe auch dieses Jahr, also das war jetzt die erste Krisengebietsreise, die ich habe, wo ich einfach vor der Abreise null Angst hatte. Null. Also wirklich null. Da war nicht mal einmal ein unruhiger Gedanke oder irgendwie so, weil ich habe sonst normalerweise kommen irgendwie so ab 48 Stunden vor Abreise habe ich immer sehr unruhige Gedanken, so gehe so durch, was also ernsthaft, was passiert, wenn du angeschossen wirst, ich oder irgendjemand im Team wird angeschossen oder wir eine Bombe oder irgendwie wir kommen in ein Scharmützel, wie reagiere ich da? Und dann habe ich so eine Gedankenspirale und hake mich da so rein, komme da auch ganz schwer wieder raus, muss mich dann echt so, ich muss ein Kriegsspiel spielen auf der PlayStation. Um da wieder rauszukommen. Aber diesmal hatte ich das gar nicht. Ich bin so ganz souverän in dieses Land gereist, was mir wiederum aber auch Angst gemacht hat, weil es ist, glaube ich, auch nicht so gut, so blauäugig, beziehungsweise wird schon nicht passieren, wie immer, da reinzugehen.
Ja. Naja, diesmal war ja auch klar, dass wir nicht zu irgendwelchen Kämpfern und Stellungen gehen, sondern eben hier sind. Und ich fühle mich hier auch in diesen kurdisch kontrollierten Gebieten sehr, sehr sicher. Und die sind auch so freundlich. Also die Soldaten, denen man begegnet, also einmal lächeln und sie lächeln zurück und es ist immer alles, wird nicht rumgeschrien, keiner lässt seine Macht raushängen. Und
außer in Verhandlungen, wenn man was erreichen möchte, dann wird sehr viel Macht rausgehängt.
Ja, das ist, glaube ich, eher so ein
Teil. Also einkaufen macht keinen Spaß hier.
Ja?
Ja, es ist ja immer dieses mit diesem Handeln, was ich so schlecht kann. Also ich habe so, ich möchte dir Folgendes, da warst du nicht dabei, ich wurde der perfekte Handelsbeschiss hat heute stattgefunden. Ich wollte einen Föhn kaufen.
Ja.
Der Föhn kostete 25.000 syrische
Lira.
Lira. Das sind umgerechnet, glaube ich, 12 Euro oder 13 Euro.
Ja.
Ich kann ja mal Siri fragen. Wie viel sind 25.000 syrische Lira in Euro? Einen Moment. Sagt das, ich glaube, das Internet ist wieder ausgefallen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich will nur 20.000 bezahlen. Also ich habe es nicht gesagt, sondern auf einen Taschenrechner eingetippt. Und was er dann gemacht hat, war, mir einen kleineren Föhn zu geben, der 20.000 angeblich kostet. Und ich glaube, der kleinere Föhn, den er mir gegeben hat, kostet, glaube ich, nur 10.000. Ich habe ihn aber für 20.000 gekauft.
Bist du sicher?
Ziemlich sicher. Weil der Föhn ist sehr klapprig. Es ist eigentlich eher so ein Stück Plaste.
Wie viel sind jetzt 10.000 ungefähr?
10.000 sind, glaube ich, so 6, 7 Euro, ja.
Also kannst du dich doch nicht beschweren für einen Föhn. 5, 6, 7 Euro.
Aber ich wollte den anderen Föhn haben, aber ich bin aus dem Laden rausgegangen wie ein Gewinner. Deswegen, nimm doch
ich
den.
Ich glaube, das mit diesem, die wollen hier alle handeln und
machen erstmal
den doppelten Preis, das ist auch so ein bisschen so ein Vorurteil.
Basen hat das erzählt, dass du ständig rausgehen musst, irgendwie aus dem Raum, wenn du was kaufst. Dann ja. Kauf ich es eben woanders. Tschüss.
Ich habe ja noch nicht so viel gekauft. Ich habe heute 3 Tücher gekauft. Und
Das können wir die Hörer fragen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, könnt ihr euch vorstellen, nein, anders, würdet ihr es okay finden, wenn ich mir einen syrischen Herrenmantel für den Winter kaufe?
Ach, der sah irgendwie cool aus.
Der sah super aus, oder?
Ein bisschen wie ein
Ich werde diese Frage nochmal auf Instagram stellen und dann könnt ihr mir diese Frage beantworten, wenn ihr den syrischen Mantel als richtiges Kleidungsstück für Berlin empfindet. Lass uns noch kurz über das nächste Jahr reden. Wie sind deine Erwartungen ans nächste Jahr, auch mit uns, und werden wir zusammen drehen? Oder wirst du durch das Heu, was du in deiner Wohnung verbrannt hast, wohnungslos sein und nie wieder arbeiten können?
Ich lasse das auf mich zukommen, wie ich es immer getan habe. Ich bin ja ein freier, ein freiberuflich Schaffender. Und ich arbeite sehr gerne mit euch.
Wir arbeiten auch sehr gerne mit dir. Es sei denn, du hast deine Durchfallanfälle, die sind schwierig. Aber da haben wir heute zu dritt schon drüber gesprochen. Die lassen wir dich einfach haben. Also vor einem Jahr oder vor 2 Jahren, als ich dich kennengelernt habe, habe ich mich ja auch noch in die Diskussion gestürzt. Auch eine legendäre Situation unserer gemeinsamen Zusammenarbeit, die einmal auch gefilmt wurde, nämlich im Darien Gap, als wir uns um einen Teller Reis stritten.
Und die richtige, naja, die das gerechte war ein komplexerer Verteilung. Streit.
Das war ein komplexerer Streit. Aber die Krönung dieser Art Streits war letztes Jahr auch hier in Syrien und im Irak, als ich nicht mehr konnte und mich nicht mehr mit dir auseinandersetzen konnte und nur einen Satz zu dir gesagt habe, nämlich welchen, lieber Flo?
Halt deinen Mund und schau aus dem Fenster.
Das war das Höchstmaß an einer Beleidigung, die Tilo äußern kann. Ich kann ja so schlecht Leute, also ich kann Leute sehr gut beleidigen im Spaß, aber wenn es darauf ankommt, kriege ich es nicht hin.
Ich habe das dir auch gar nicht nachgetragen.
Aber hast du aus dem Fenster geguckt und deinen Mund gehalten? Deinen Mund hast du auf jeden Fall gehalten.
Ich glaube, in der Situation war ich schon sehr angefressen, ja.
Ja, aber du hattest auch sehr strengen Durchfall zu dem Zeitpunkt. Du hast ja direkt aus so einem Fluss getrunken, wo weiter oben Ziegen drin gestorben sind.
Das weiß ich nicht mehr, Tilo.
Warte mal, du hattest ja das...
Du übertreibst auch maßlos.
Ja, natürlich. Wir haben ja das Wasser, das war auch bei den Kämpfern.
Ja.
Und da haben wir ja...
Da hatte der eine Kämpfer hatte schon Durchfall und ich habe es mir halt beim Essen irgendwie geholt, dadurch, dass wir alle einen Löffel benutzt haben.
Wir sind ja alle eigentlich krank geworden auf der Reise. Aber lustigerweise ich bin ja viel später erst krank geworden und die Details der Geschichte möchte ich nicht weiter, dass wir sie in dem Podcast besprechen. ja, wenn es um dich geht, dann muss man seinen Mund halten.
Ich sag nur Bettlaken.
Und wo war ich stehen geblieben? Achso, bei der Beleidigung, die ich dir gegenüber gesagt habe. Ja.
Ja.
Wir sind noch 4 Tage hier, dann gehen wir in Quarantäne in Deutschland. Noch ein interessantes Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Es gab auf Instagram eine Debatte, die geführt wurde über dieses Verreisen, ob privat oder geschäftlich. Da wollte ich deine Meinung wissen. Ist es okay, dass wir in Zeiten von Corona diese Syrien-Geschichte jetzt machen? Oder hätten wir warten sollen, bis Corona vorbei ist? Also ich meine, ja. Die Geschichte hat eine gewisse Dringlichkeit. Die Situation kann sich hier täglich verändern. Wir haben die Geschichte, wurde über Monate anrecherchiert.
Ja.
Und wir haben eigentlich täglich während der gesamten Corona-Pandemie seit Februar haben wir geklickt, wann können wir wieder nach Syrien reisen. Immer wieder auf diese eine Seite von IATA, wo man gucken konnte, was sind die Einreisebedingungen. Ja. Also wie stehst du dazu?
Ich finde es schwierig. Also ich tendiere, glaube ich, dazu zu sagen, das ist jetzt nichts Tagesaktuelles, was wir hier machen. Wir sind hier nicht zum Vergnügen, wir sind hier zum Arbeiten, das ist klar. Aber es ist nichts Tagesaktuelles. Es ist schwierig.
Doch, es ist schon
als tagesaktuell. Team hierher zu kommen,
weil wenn Basan sagt, in 2 Monaten
uns zu gefährden, vor allem die Leute auch hier, man weiß nicht, haben wir es doch vielleicht eingeschleppt. Ich meine, wir sind mehrfach getestet, alle tragen nicht durchgängig Masken.
Aber so gut wie.
So gut wie. Aber hier trägt kaum jemand Masken.
Niemand.
Also sie einfach keine Maske haben.
Also ich glaube, ich habe heute auf dem Markt, der sehr gut besucht war, eine Maske gesehen.
Ich glaube, die sind einfach auch nicht, also es gibt hier keine Regierung, die hier aufklärt über die Lage dieser Pandemie.
Doch, das gibt es glaube ich schon. Die kurdischen Vertreter haben gesagt, dass sie sich eigentlich sehr gekümmert haben um die Aufklärung. Und du siehst ja auch überall so ein paar, also ab und zu sieht man auch so Schilder, halten sie Distanz, spucken sie sich nicht irgendwie beim Husten an.
Aber beim Thema Masken, ich meine, man könnte die ja einfach auch selbst machen. Ich habe in keinem Laden Masken gesehen.
Ja.
Ganz vereinzelt Menschen auf der Straße tragen mal eine.
Aber ja, wir,
das, aber zur Frage, ob wir das später machen hätten können.
Aber wir wissen, das ist das Tagesaktuelle eben, weil du weißt, wenn Basan sagt, in 2 Monaten kann hier wieder Krieg sein, das kann halt ja sein, dass diese ganze Situation sich irgendwie, also theoretisch, ohne die Angst zu machen, die du ja sowieso nicht mehr hast, es kann sein, dass heute Nacht hier ein Krieg losbricht.
Ja.
Und damit, finde ich, hat es eine gewisse Tagesaktualität, dass man diese Geschichte, die man schon so lange vorbereitet, dann auch erledigt.
Ja, und du weißt halt nicht, wann, also dann müsste man wirklich warten, bis alle durchgeimpft sind, dann kann man wieder arbeiten, dann müssen wir halt bis dahin Däumchen drehen.
Ich bin sehr gespannt, was den Impfstoff betrifft, weil ich, also natürlich ist es richtig, dass alle, die ganzen Risikogruppen als erstes geimpft werden, aber ich meine, wir brauchen auch diese Impfung, damit wir arbeiten können. Das macht es, wir sind kein lebenswichtiger Beruf. Das
könnte aber, glaube ich, jede berufstätige Person sagen.
Es gibt ja Berufe, die sich schützen können, während sie ihren Beruf, ihre Arbeit ausüben.
Ja.
Also der Tankwart kann hinter seiner Glasscheibe bleiben.
Ja.
Und boah, also, aber wir können nicht die ganze Zeit. Obwohl, es gibt ja bei Facebook, habe ich das gesehen, es gibt so eine Riesenkapsel, die man so über sich rüberstecken kann, die bis auf der Hüfte aufliegt.
Ja.
Wo nur die Arme so rausgucken und du hast aber so eine komplette Glasscheibe. So, dann könnten wir auch arbeiten.
Ja, ich weiß auch nicht. Also ich tue mir zum Beispiel, wenn ich eine Kamera in der Hand habe und durch den Sucher gucke, habe die Maske auf, der Sucher beschlägt sofort, ich sehe nichts mehr. Ich kann damit nicht drehen. Ich muss die halb abziehen, damit die Nase frei ist, damit mein ganzer Dampf nicht in den Kamerasucher.
Dann klapp doch den hoch.
Ja, gut, ich könnte über einen Monitor arbeiten. Könnte, ja.
Schon erstaunlich. Schon
erstaunlich,
wie schnell man hier eine Lösung findet, auch für so eine Probleme. Ja, ich hoffe nur, dass irgendwie wir, also ich hoffe, dass, also was ich mir, also was ich hoffe für 2021 ist, dass diese Gräben, die durch diese Krankheit entstanden sind in unserer Gesellschaft, und wir haben schon genug Gräben, dass sich die wieder so ein bisschen mit Erde füllen, beziehungsweise mit leeren Impfstoffhülsen und Packungen. Weil ich dieses noch ein Konfliktpotenzial, ey, weißt du, wenn jetzt der Verfassungsschutz anfängt, auch noch die Corona-Leugner überwachen zu müssen, weil die irgendwie eine Revolution planen in Deutschland, das reicht langsam.
Ja, weiß ich nicht. Der Verfassungsschutz.
Zauberhaftes Schlusswort. Lieber Flo, du hast deinem Ruf in diesem Podcast, in diesen, wie viele Minuten haben wir gemacht? Souveräne 50 Minuten hast du alle Ehre gemacht.
Ich kenne meinen Ruf,
liebe Hörerin, wenn ich es schaffe, Flo nochmal zu überreden, ganz wenig zu sagen in einem Podcast. Gibt es nächste Woche nochmal einen Podcast aus Syrien? Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bis nächste Woche.
Tschüss.